Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran, aus der dritten Sure, der Sure Ole Imran, den 37. Vers.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
صدق الله العلي العظيم.
Dass im Heiligen Koran eine Sure Maria, der Mutter Jesu, a.s., gewidmet ist, wissen Sie. Aber auch in anderen Koranversen ist, sie würdigend und ehrend, von ihr die Rede. Wie in diesem, der übersetzt lautet: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott nahm Mariam wohlgefällig an, ließ sie edel und hold heranwachsen und vertraute sie Zacharias an. Wann immer Zacharias in ihre Kammer trat, sah er dort Speise. Er fragte sie: Maria, woher hast du sie? Und sie antwortete: Sie kommt von Gott. Dem, dem Gott möchte, gibt er in aller Großzügigkeit.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 31. März 2021, gleich dem 11. Farwar, den 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Terrorismus, das Werkzeug der USA und des Zionismus, um maximalen Druck auf das iranische Volk auszuüben, Teil 3. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani, US-Wirtschaftsterrorismus gegen iranisches Volk geht weiter. Zarif lädt UNO zur Erleichterung der Verhandlungen zwischen Afghanen ein. Zarif, Biden tritt in Trumps Fußstapfen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani, US-Wirtschaftsterrorismus gegen iranisches Volk geht weiter. In Bezug auf die wirtschaftlichen Probleme und die US-Sanktionen gegen das iranische Volk im vergangenen Jahr sagte Präsident Rouhani, die beispiellosen Verbrechen und der Wirtschaftsterrorismus gegen das iranische Volk dauern noch an. Hassan Rouhani sagte am Dienstag bei einer Sitzung des Marktregulierungsstabes in Teheran, jeder weiß, dass wir uns in einem beispiellosen dreijährigen Wirtschaftskrieg der USA gegen unser Land befanden und alle bekannten und bedeutenden Experten gaben zu, dass wenn ein solcher Wirtschaftskrieg jedem anderen Land auferlegt worden wäre, wäre dort die Wirtschaft zusammengebrochen. Der iranische Präsident fügte hinzu, wir haben all diese Probleme in diesen 3 Jahren ertragen, selbst bei den Grundnahrungsmitteln und grundlegendsten Bedürfnissen der Menschen haben die Amerikaner eingegriffen und uns in vielen Fällen sanktioniert. Dies ist eine große Schande für Amerika im Laufe der Geschichte, ein beispielloses Verbrechen und ein Wirtschaftsterrorismus, den die Welt miterlebt hat und noch miterlebt. In Bezug auf den Ausbruch des Coronavirus im letzten Jahr sagte Präsident Rouhani, seit dem Ersten Weltkrieg ist ein solches Problem in der Welt beispiellos. Seit etwa einem Jahrhundert, das heißt seit 1918, haben wir ein solches weltweites Problem nicht mehr gesehen. Eine gefährliche weltweite Epidemie, die heute zu einer Pandemie geworden ist und die ganze Welt mit großen Problemen konfrontiert. Zarif lädt UNO zur Erleichterung der Verhandlungen zwischen Afghanen ein. Auf der Konferenz im Herzen Asiens sagte der iranische Außenminister, der einzige Weg, um dauerhafte Stabilität in Afghanistan herzustellen, sei der Dialog zwischen den Afghanen. Am Dienstag sagte Mohammad Javad Zarif in seiner Rede auf der Konferenz im Herzen Asiens Istanbul-Prozess unter Bezugnahme auf die Bemühungen der Islamischen Republik Iran um eine regionale Konvergenz und den Zugang Afghanistans zu regionalen Interaktionen, dass Frieden und Stabilität in diesem Land nur durch einen innerafghanischen Dialog möglich seien. Der iranische Außenminister forderte dabei die UNO auf, die Verhandlungen innerhalb des afghanischen Volkes zu erleichtern und betonte, dass jedes Friedensabkommen in diesem Land das Recht des afghanischen Volkes auf Selbstbestimmung garantieren müsse. Er wies auch auf die 2020 eingeweihte Verbindung der afghanischen Eisenbahn mit dem iranischen Eisenbahnnetz hin und bezeichnete diese Entwicklung als einen wichtigen Schritt für den Aufbau eines international-regionalen Eisenbahnnetzes. In Bezug auf die Maßnahmen Irans zur Deckung der afghanischen Bedürfnisse im Kampf gegen Covid-19 betonte der iranische Außenminister die Fortsetzung dieser Maßnahmen und forderte alle Länder auf, im Kampf gegen das Coronavirus und den Krieg zusammenzuarbeiten. Er verwies auch auf die wertvollen Errungenschaften des afghanischen Volkes bei der Schaffung von Rechtsstaatlichkeit und insbesondere auf die Ausarbeitung einer Verfassung und forderte die regionalen Länder auf, sich für die Erleichterung der innerafghanischen Friedensgespräche einzusetzen. Gleichzeitig bezeichnete er die auferlegten Lösungen einiger überregionaler Akteure mit eigenen politischen Zielen als unkonstruktiv. Bei dem trilateralen Treffen mit den Außenministern Afghanistans und Tadschikistans am Rande der gestrigen Konferenz im Herzen Asiens in Duschanbe hob Außenminister Zarif die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern für die Schaffung von Konvergenz und Stabilität in der Region hervor und gab die Bereitschaft Irans für eine kulturelle Zusammenarbeit im Rahmen eines Aktionsplans bekannt. Der tadschikische Außenminister brachte seinen Respekt für die reiche iranische Kultur zum Ausdruck und bezeichnete die kulturellen Gemeinsamkeiten der drei Länder Iran, Tadschikistan und Afghanistan als herausragendes Beispiel für regionale Konvergenz. Er hob auch die Bedeutung des altehrwürdigen Nowruz-Brauchs hervor und machte einen Vorschlag für gemeinsame Kulturprogramme zwischen den drei Ländern in diesem Rahmen. Die Konferenz im Herzen Asiens, Istanbul-Prozess, ist eine Initiative der Republik Afghanistan und der Republik Türkei, die auf einer von der Türkei am 2. November 2011 in Istanbul veranstalteten Konferenz offiziell ins Leben gerufen wurde. Zarif, Biden tritt in Trumps Fußstapfen. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif wirft der Regierung von US-Präsident Joe Biden vor, die gleiche Politik seines Vorgängers Donald Trump aufrechtzuerhalten, die er zuvor selbst scharf kritisiert hat. Zarif wies am Dienstag auf Twitter auf eine Erklärung des neuen US-Präsidenten vom Juni 2019 hin, in der Biden eine Forderung des Außenministeriums unter der damaligen Trump-Regierung nach der Einhaltung des Atomabkommens durch Iran als traurig ironisch bezeichnete. In diesem Tweet hatte Biden Trump dafür kritisiert, sich von der Diplomatie zu entfernen und sagte, eine solche Haltung könne zu einem weiteren militärischen Konflikt im Nahen Osten führen. Zarif schrieb, ihr Präsident tritt in Trumps Fußstapfen, während er versucht, seine rechtswidrigen Sanktionen als Hebel zu nutzen und fügte hinzu, dass es Zeit für die Biden-Regierung sei, den Kurs umzukehren und Trumps Druckkampagne aufzuheben. Böse Gewohnheiten sterben schwer, aber es ist Zeit, diese rauszuschießen, twitterte Zarif weiter. Es ist leider ironisch, dass die US-Regierung Iran jetzt auffordert, sich an den Deal zu halten, den die Trump-Regierung aufgegeben hat, so Zarif weiter. Die Zukunft des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans ist seit Mai 2018 ungewiss, nachdem die USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus dem Abkommen ausgestiegen sind und im Rahmen ihrer sogenannten Kampagne des Maximaldrucks die härtesten Sanktionen gegen Iran verhängt haben. USA sind für sinnvolle Diplomatie mit Iran bereit. Ohne sich über die Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen zu erklären, hat das Weiße Haus behauptet, Washington sei bereit für eine sinnvolle Diplomatie mit Iran. Als Reaktion auf die Forderung Irans, dass die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben werden müssen, bevor Verhandlungen beginnen können, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Dienstag, die USA seien weiterhin bereit, sich erneut auf eine sinnvolle Diplomatie einzulassen, um eine gegenseitige Rückkehr zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan zu erreichen. Das Angebot zu diskutieren und sich zu engagieren liege auf dem Tisch. Nun, wir bleiben entschlossen, einen diplomatischen Prozess zu verfolgen, um einen Weg nach vorne zu finden. Manchmal dauert das einige Zeit und das haben wir in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Verhandlungen mit Iran festgestellt, behauptete Psaki. Am Dienstag einigten sich der russische Präsident Wladimir Putin, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer Videokonferenz auf die Wahrung und weitere Umsetzung des Atomabkommens, wie der Kreml in einer Erklärung mitteilte. Sie sprachen sich auch für weitere Koordinierungen in diesem Zusammenhang aus. Dies geschieht, während die Regierung von US-Präsident Joe Biden die Politik des maximalen Drucks seines Vorgängers Donald Trump gegenüber Iran beibehalten hat, um von Iran Zugeständnisse zu bekommen. Die Islamische Republik Iran hat mehrfach betont, Teheran werde zu seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen zurückkehren, wenn die anti-iranischen Sanktionen spürbar aufgehoben werden. Außerdem erklärte Iran, es akzeptiere keine Bedingungen diesbezüglich. Da die USA aus dem Abkommen ausgestiegen seien, müssten diese zuerst ihren Verpflichtungen nachkommen, um Vertrauen aufzubauen. Am 8. Mai 2019, also exakt ein Jahr nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem JCPOA und nach der Nichtumsetzung der Verpflichtungen der europäischen Vertragspartner im Rahmen des Ausgleichs der durch den US-Ausstieg entstandenen Verluste für Iran, entschied sich die Islamische Republik Iran, ihre nuklearen Verpflichtungen gemäß den Artikeln 26 und 36 des Vertrags schrittweise auszusetzen. Gemäß diesen Artikeln hat Iran das Recht, die Umsetzung seiner Verpflichtungen auszusetzen oder völlig zu stoppen, wenn die im Abkommen verbliebenen Länder ihre Verpflichtungen nicht einhalten. Rabi'i, iranisch-chinesisches Kooperationsdokument enthält keine Verpflichtungen für Parteien. Die iranische Regierung erklärte, dass das Dokument der Zusammenarbeit zwischen Iran und China kein internationaler Vertrag oder Abkommen sei. Dieses Dokument ist nur ein Fahrplan und enthält keine Verpflichtungen für die Parteien. Ali Rabi'i, der Sprecher der iranischen Regierung, sagte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Teheran auf die Fragen der Reporter zum umfassenden Dokument der iranisch-chinesischen Zusammenarbeit und den damit verbundenen Unklarheiten: Das Außenministerium hat eine Broschüre über dieses Dokument veröffentlicht, die alle Themen und Inhalte der Vereinbarung enthält und für alle leicht zugänglich ist. Der Regierungssprecher sagte weiter, die Veröffentlichung des vollständigen Textes unterliege der Zustimmung der Parteien und fügte hinzu, wir haben nicht die Absicht, ihn zu veröffentlichen, aber das kann auf der chinesischen Seite anders sein. Rabi'i bemerkte, obwohl einige Länder wie die USA, die ein unipolares System anstreben, ohne die Rechte anderer auf der Welt zu schützen, mit solchen Maßnahmen unzufrieden sind, ist dies für uns nicht wichtig. Wir werden aufgrund unserer nationalen Interessen ein Kooperationsdokument mit jedem Land unterzeichnen, das wir als zweckmäßig ansehen. In einem solchen Dokument sollten beide Seiten einen Ansatz in Betracht ziehen, der auf gegenseitigem Respekt und Win-Win-Interessen im Bereich der bilateralen, regionalen und internationalen Zusammenarbeit beruht, sagte er und hob hervor: Die Anerkennung kultureller Gemeinsamkeiten, die Stärkung des Multilateralismus und der Schutz des Rechtes der Regierungen auf Ausübung gleicher Souveränität werden in einem anderen Teil dieses Dokuments erörtert. In Bezug auf die regionale und internationale Fragen und insbesondere den Kampf gegen den Unilateralismus hat dieses Dokument die notwendigen Grundlagen für die Ausweitung der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene zwischen Iran und China geschaffen. Beide Seiten werden auch die Verteidigungsinfrastruktur und die Terrorismusbekämpfung sowie die Zusammenarbeit in verschiedenen Verteidigungsbereichen stärken, so Rabi'i weiter. Der 25 Jahre Kooperationsplan zwischen der Islamischen Republik Iran und der Volksrepublik China wurde am Samstag in Teheran von den Außenministern beider Länder, Mohammad Javad Zarif und Wang Yi, unterzeichnet. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es stark bewölkt bei Temperaturen um 17 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12 Grad, Mashhad 15 Grad, Esfahan 16 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Bahar mit der Übersetzung Frühling von Saideh Khansari. Viel Spaß!
بهار بیا دلا رو مهربون کن ابرا رو روی جنگلا روون کن درخت پیر کوچه رو جوون کن پرنده رو با شاخ هم زبون کن بهار اومد برفا رو پارو کنی خونه دل رو آب و جارو کنی بهار اومد دلامونو زنده کرد گریه بودیم گریمونو خنده کرد گریه بودیم گریمونو خنده کرد بهار اومد تو کوچه صدا کرد گره از ابروهای غنچه وا کرد بهار اومد تو کوچه ها صدا کرد گره از ابروهای غنچه وا کرد ابرا به هم خوردن و بارون گرفت زمین جوون شد دوباره جون گرفت ابرا به هم خوردن و بارون گرفت زمین جوون شد دوباره جون گرفت زمین جوون شد دوباره جون گرفت بهار بیا دلا رو مهربون کن ابرا رو روی جنگلا روون کن درخت پیر کوچه رو جوون کن پرنده رو با شاخ هم زبون کن بهار اومد برفا رو پارو کنی خونه دل رو آب و جارو کنی بهار اومد دلامونو زنده کرد گریه بودیم گریمونو خنده کرد گریه بودیم گریمونو خنده کرد بهار اومد تو کوچه صدا کرد گره از ابروهای غنچه وا کرد بهار اومد تو کوچه ها صدا کرد گره از ابروهای غنچه وا کرد ابرا به هم خوردن و بارون گرفت زمین جوون شد دوباره جون گرفت ابرا به هم خوردن و بارون گرفت زمین جوون شد دوباره جون گرفت زمین جوون شد دوباره جون گرفت
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen, besonnen, gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Wir sagten, dass die soziale Gerechtigkeit ein wichtiger Bestandteil der islamischen Lehre ist. Der Koran führt die Gerechtigkeit als gemeinsames hohes Ziel der Propheten an. Eines der ältesten Probleme der Menschheit sind Armut, Hunger und Nahrungsmangel. Daher gehört es zu den wichtigsten Vorhaben der Gesandten Gottes und seiner Reformer, den Bedürftigen zu helfen und ungleiche soziale Verhältnisse zu beseitigen. Die Herstellung von Gerechtigkeit im Bereich der Wirtschaft und im Sozialleben ist daher von besonderer Bedeutung. Die Art und Weise, wie der Islam, der Prophet und die Imame die Gerechtigkeit definieren, ist zu entnehmen, dass jedem entsprechend seiner Eignung und seiner wahren Bedürfnisse die ihm rational zustehenden Rechte gewährt werden müssen. Man kann es auch so ausdrücken: Edalat, die Gerechtigkeit, ist dann im wahren Sinne in der Gesellschaft hergestellt, wenn jeder aufgrund der herrschenden Gesetze sein Recht wahrnimmt und seinen Anteil an den irdischen Gaben erhält. Die Gerechtigkeit ist deshalb in der islamischen Kultur und Lehre so wichtig, weil sie die Voraussetzung dafür schafft, dass die natürlichen Bedürfnisse der Menschen gedeckt werden, sodass er sich geistig und seelisch weiter entfalten kann. Daher bildet die Gerechtigkeit einen elementaren Grundsatz und Wert und ist die Achse aller Gebote und Gesetze, die die persönlichen und sozialen Beziehungen in der islamischen Gesellschaft gestalten. Adl oder Edalat bedeutet ja, dass alles auf seinen Platz zu stehen kommt. Der iranische Denker und Märtyrer Ustad Mutahhari sagt über die ideale islamische Gesellschaft: Das islamische Utopia ist ein Land, welches keine Benachteiligung kennt, ohne dabei Unterschiede abzustreiten. Die islamische Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Gleichstellungen und Gleichheiten und Brüderlichkeit, aber nicht der negativen, sondern der positiven Gleichstellung, das heißt ein Land, welches die natürlichen Vorzüge des Einzelnen beachtet. Eine positive Gleichstellung bedeutet gleiche Möglichkeiten für alle und dass jedem das gehört, was er erworben hat, sowie dass die irrealen und ungerechten Privilegien aufgehoben werden. Gemäß der islamischen Weltanschauung legt der Schöpfung die Gerechtigkeit Gottes zugrunde. Ebenso baut die göttliche Gesetzesordnung, das heißt die Gesamtheit der Lehren und Gesetze der Gottesreligion, parallel zur gerechten Ordnung im Dasein auf göttlicher Gerechtigkeit auf. Die Edlen aus dem Hause des Propheten haben immer betont, dass das Problem der Armut in der Gesellschaft beseitigt werden wird, wenn die Muslime dem Grundsatz der Gerechtigkeit treu bleiben und dieses Prinzip auf gesellschaftlicher Ebene befolgen. Sie haben betont, dass dann alle versorgt sein werden und es gut haben. Dies ist zum Beispiel folgendem Satz von Imam Baqir, Friede sei mit ihm, zu entnehmen: Würde unter den Menschen die Gerechtigkeit verwirklicht, dann wären alle versorgt. Usule Kafi. Die Praktizierung der Gerechtigkeit wird in den islamischen Quellen und seitens der makellosen Imame unterstrichen. Der Prophet und die Imame aus seinem Hause sind mit gutem Beispiel vorangegangen. Sie haben ein gerechtes Verhalten des Menschen als notwendig betrachtet. Für sie war das gerechte Verhalten im privaten Umkreis und in der Gesellschaft und die Abstinenz von jeglicher Unterdrückung eine Bedingung, die der ideale Mensch erfüllen muss. Alle sollen sich laut Islam gerecht verhalten. Diejenigen, die an der Spitze der Gesellschaft stehen und sie verwalten, müssen erst recht diese Voraussetzung erfüllen. Gerechtigkeit stellt gemäß dem Islam ein wichtiges Merkmal eines rechtschaffenen Regenten dar. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat gesagt, dass ein gerechter Vorsteher und Führer zu denen zählt, die Gott am nächsten stehen. Daher müssen für die Verwirklichung der Gerechtigkeit in der Gesellschaft und in der Wirtschaft die sensiblen Posten Personen anvertraut werden, die gerecht und die unter den Menschen für ihre Rechtschaffenheit bekannt sind. Imam Reza, Friede sei mit ihm, sagt, dass es rechtschaffene Regenten geben muss, die verhindern, dass Übergriffe und Unrecht in der Gesellschaft vorkommen. Er sagt, dass durch solche rechtschaffene Vorsteher die Gesellschaft stabilisiert wird. Ein überliefertes Wort von ihm lautet: Der Führende muss gerecht, adel sein. Er muss ehrlich sein und seine Versprechen einhalten. Jemand, der über die Menschen regiert, darf kein Unrecht begehen und nicht lügen. Er darf nicht im Widerspruch zu dem handeln, was er versprochen hat. Ein solcher Mensch hegt Menschenliebe und seine Gerechtigkeit ist zu verspüren. Wasailul Shia. In einem anderen Wort hat Imam Reza, Friede sei mit ihm, die positive Wirkung der Ausübung von Gerechtigkeit wie folgt beschrieben. Die Ausübung von Gerechtigkeit und Wohltätigkeit lässt die guten Gaben weiter bestehen. Uyun al-Akhbar al-Reza. Gerechtigkeit in Fragen der Wirtschaft ist, wie gesagt, eines der wichtigsten Beispiele für soziale Gerechtigkeit. Immer wenn in den Lehren des Korans und in der Denkschule des Prophetenhauses von der Gerechtigkeit in der Gesellschaft die Rede ist, wird allem voran die gerechte Vermögensverteilung in den Vordergrund gestellt. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat, als er an die Regierung gelangte, die Gleichbehandlung bei der Verteilung des Volkseinkommens angekündigt. Nicht nur er, sondern alle anderen Imame aus dem Prophetenhaus haben mit ihrem Verhalten die Bedeutung der Gerechtigkeit klargestellt. Einmal gab Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, einem seiner Diener namens Musadif 1000 Dinar, damit er nach Ägypten reist und mit dem Geld Handelsgeschäfte tätigt. Musadif schloss sich einer Handelskarawane an. Nicht weit entfernt vom Reiseziel erfuhren die Handelsleute, dass die mitgeführte Ware in Ägypten knapp geworden war. Es war eine Ware, an der allgemeiner Bedarf bestand. Die Händler in der Karawane beschlossen, die Preise für ihre Ware zu verdoppeln. Als Musadif von seiner Handelsreise nach Medina zurückkehrte, hatte er zwei Geldbeutel mit jeweils 1000 Dinaren dabei. Er brachte sie zu Imam Sadiq und sagte, das eine sei das Anfangskapital und das andere der Gewinn. Da sagte Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, der Gewinn ist zu viel, wie bist du an ihn gelangt? Da erzählte Musadif, was sich abgespielt hatte, aber als er zu Ende gesprochen hatte, sagte Imam Sadiq zu ihm, rein und gepriesen sei Gott. Ihr habt euch gegen einen Teil der Muslime verbündet und abgemacht, eure Ware nur mit einem doppelten Gewinn zu verkaufen? Daraufhin nahm er einen der Beutel und sagte, dies war mein Kapital und das andere brauche ich nicht. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, betrachtete es als ungerecht und unfair, was Musadif getan hatte. Er sagte, der Kampf mit dem Säbel ist einfacher als die Bemühung um ein tägliches Brot, das halal, religiös gesehen, rechtmäßig ist. Aus Furu'ul Kafi. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, hat nicht nur gegen den hohen Gewinn protestiert, sondern er übte auch Kritik an der Absprache unter den Händlern, der Monopolisierung der Ware und Bildung eines Schwarzmarktes. Denn dies hatte zur Folge, dass den Verbrauchern nichts anderes übrig blieb, als die Ware zu einem hohen Preis zu kaufen. Dies ist besonders ungünstig, wenn es sich um ein Gut handelt, welches die Bevölkerung dringend braucht. Es leuchtet ein, dass solche Absprachen gegen die Gerechtigkeit verstoßen. In einem anderen Bericht aus dem Leben Imam Sadiqs, Friede sei mit ihm, heißt es: Einmal wurde Weizen in der Stadt knapp und die Bevölkerung hatte Schwierigkeiten, sich welchen zu besorgen. Da kam ein Bediensteter des Imams zu ihm und sagte erfreut: Wir haben genug Weizen gespeichert und werden keine Probleme haben. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, aber befahl sofort aufgeregt seinem Bediensteten, dass er alle Weizen im Lager verkaufen soll und danach wie alle anderen den täglich benötigten Weizen kaufen gehen muss.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Avaye Boran mit der ungefähren Übersetzung Der Klang des Regens von Bijan Komkar. Viel Spaß!
ای گل باغ عشق تو مهتاب عشق دل را صدا کن همجا عشق سفر در افقهای تر فوقا بپا کن نگرت چون مرد از جام می به دوست پیمان زان دوست پیمان
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Terrorismus, das Werkzeug der USA und des Zionismus, um maximalen Druck auf das iranische Volk auszuüben. Teil 3. Gute Unterhaltung.
In den späten 1380er Jahren des iranischen Sonnenkalenders wurden bei verschiedenen Terroranschlägen in Teheran mehrere iranische Nuklearwissenschaftler ermordet. Dies wurde auch im Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde an die UNO erwähnt. Majid Shahriari, Mustafa Ahmadi Roshan, Masoud Ali Mohammadi und Dariush Rezai Neshat gehörten zu den iranischen Nuklearwissenschaftlern, die 2010, 2011 und 2012 von Terroristen getötet wurden. Im Dezember 2020 erlitt Mohsen Fakhrizadeh bei einem Terroranschlag den Märtyrertod. Er war einer der führenden iranischen Wissenschaftler, dessen Name direkt in den Terrorplänen des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu aufgelistet war. Die Ermordung dieses bekannten Nuklear- und Verteidigungswissenschaftlers hat gezeigt, dass sich die Feinde der Islamischen Republik Iran, die ihre Ziele mit dem maximalen wirtschaftlichen Druck nicht erreichen konnten, sich dem maximalen Druck im Sicherheitssektor zugewandt haben. Im April 2015 enthüllte Seymour Hersh, ein bekannter amerikanischer Investigative-Journalist, in seinem bekannten Artikel in der Zeitschrift The New Yorker mit dem Titel »Unsere Männer im Iran«, dass die Ermordung iranischer Wissenschaftler ein gemeinsames israelisch-amerikanisches Projekt sei, das von Mitgliedern der Terroristengruppe Munafirin, die sich selbst als Mujahedin-e-Khalq bezeichnen, ausgeübt wurde. Hersh zitierte Geheimdienstquellen mit den Worten, die Vereinigten Staaten hätten vor langer Zeit eine Gruppe von Munafirin in der Wüste von Nevada ausgebildet, um Sabotage- und Terroroperationen durchzuführen. Die Geschichte der Spionage und Geheimdienste Mossad, CIA sowie britischer Geheimdienste zeigt, dass die Ermordung politischer Eliten verschiedener Länder Teil ihrer gemeinsamen Ziele sind. Die Versuche, Iran Fortschritte im Bereich der Nuklearwissenschaften zu entziehen und der maximale Druck der lähmenden Sanktionen verdeutlichen die Tatsache, dass die Feinde zu jeder Zeit und an jedem Ort versuchen, Iran zu schwächen und dieses Ziel weiterhin verfolgen. Tatsache ist, dass sie jede Gelegenheit genutzt haben, Iran zu schaden. Einigen Analysten zufolge wurde die Ermordung des iranischen Nuklear- und Verteidigungswissenschaftlers Fakhrizadeh mit grünem Licht der ehemaligen Regierung von Donald Trump vollzogen, um Spannungen in der Region auszulösen und die neue US-Regierung ohne eigenes Zutun in die Konflikte zu verwickeln. Der frühere CIA-Direktor John Brennan und einige europäische und amerikanische Persönlichkeiten sind der Ansicht, dass der Terroranschlag darauf abzielte, die Entwicklung jeglicher Diplomatie zwischen Iran und der neuen US-Regierung zu verhindern. Der Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, Majid Tahr Ravanchi, sandte einen Brief an den UN-Sicherheitsrat, in dem er das israelische Regime für die Ermordung des iranischen Nuklearwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh verantwortlich machte und vor den rücksichtslosen Maßnahmen der USA und des zionistischen Regimes warnte. Die Vergangenheit des zionistischen Regimes ist übervoll mit Terrorakten und Verbrechen in anderen Ländern. Die Äußerungen des Premierministers des zionistischen Regimes Benjamin Netanyahu auf der Jahrestagung des IPAC, American Israel Public Affairs Committee, gegen Iran und die Geständnisse in Medien und von Einzelpersonen bezüglich der Ermordung prominenter iranischer Wissenschaftler sind Zeichen für die Beteiligung des zionistischen Regimes an diesem Terroranschlag. Im März 2019 gab ein ehemaliger israelischer Militär unter Bezugnahme auf das Vorgehen des früheren Mossad-Chefs Meir Dagan bekannt, dass der israelische Auslandsgeheimdienst 15 iranische Wissenschaftler identifiziert und 6 von ihnen größtenteils, als sie am Morgen auf dem Weg zur Arbeit waren, mit Bomben, die an ihren Autos angebracht waren, zum Ziel genommen habe. In einem Interview mit dem Spiegel aus dem Jahr 2015 sagte der damalige israelische Kriegsminister Moshe Yaalon, dass Israel nicht für die Lebensdauer iranischer Wissenschaftler verantwortlich ist. Die Vereinten Nationen haben durch zahlreiche Resolutionen und im Konsens aller Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus als kriminell und inakzeptabel verurteilt, egal wo und an wen sie begangen werden. In den Resolutionen wird auch betont, dass die Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus sowie die Finanzierung, Planung und Anstiftung zu terroristischen Handlungen den Zielsetzungen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen. Es ist klar, dass die Islamische Republik Iran sich das inhärente Recht auf Selbstverteidigung vorbehält, um alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, auf diesen Terroranschlag und jede andere Straftat gemäß der Charta der Vereinten Nationen und dem Völkerrecht zu reagieren. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans, betonte in einer Botschaft anlässlich des Märtyrertodes von Mohsen Fakhrizadeh, dem angesehenen iranischen Nuklear- und Verteidigungswissenschaftler, die Notwendigkeit der endgültigen Bestrafung der Täter dieses Verbrechens und jener, die es angeordnet haben, sowie die Fortsetzung der wissenschaftlichen und technischen Anstrengungen dieses Märtyrers. Das Revolutionsoberhaupt fügte hinzu: Dieser angesehene Atom- und Verteidigungswissenschaftler, der von kriminellen und grausamen Söldnern ermordet wurde, opferte sein kostbares Leben auf dem Weg Gottes für seine großen und dauerhaften wissenschaftlichen Bemühungen, und die hohe Stellung des Märtyrers ist seine göttliche Belohnung. Die jüngsten Entwicklungen in der Region haben gezeigt, dass die von den USA angeführten Hegemonialmächte Terrorismus und Extremismus als Mittel einsetzen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Daher besteht kein Zweifel daran, dass eines der Ziele dieser geplanten Attentate darin besteht, das Wachstum und die Entwicklung Irans zu stoppen. Jedoch haben westliche Regierungen solche Maßnahmen schon in anderen Ländern ergriffen, wie unter anderem im Irak. Und sie glauben, dass sie dies auch in Iran wiederholen können, um ihre Ziele zu erreichen. Natürlich ist Terrorismus nicht nur eine Bedrohung für Iran, den Irak oder Syrien, sondern eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit. Tatsache ist, dass der Terrorismus in seinen verschiedenen Formen ein Problem ist, das von den USA und ihren Verbündeten in Zusammenarbeit mit einigen Aggressoren und böswilligen Regimen in der Region entstanden ist.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.
Amen.